Deutschlandfunk.
Hallo, willkommen. Ihr seid im Hörsaal, also in dem Podcast von Deutschlandfunk Nova, in dem wir aus der Hörsaalredaktion die besten Vorträge aus allen Bereichen der Wissenschaft für euch bergen und präsentieren. Ich bin Katja Weber. Super, dass ihr dabei seid. Heute haben wir einen Vortrag für euch, der das, was wir seit Wochen, seit Monaten in den Nachrichten sehen, ganz grundsätzlich betrachtet und einordnet. Wie weiter mit der deutschen und der europäischen Sicherheitspolitik? Durch Russlands Krieg gegen die Ukraine einerseits und durch Donald Trump im Weißen Haus andererseits, inklusive US-amerikanischer Abkehr von der NATO, ist gerade vieles ins Schwanken gekommen, das bislang ziemlich unhinterfragt einfach so da war.
Was wir gerade erleben, ist, dass das gesamte Koordinatensystem deutscher Außen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik einem fundamentalen, paradigmatischen Wandel unterliegt.
Sagt Carlo Masala. An der Universität der Bundeswehr in München hat er die Professur für Sicherheits- und Verteidigungspolitik inne. Ihr kennt ihn vermutlich aus der einen oder anderen Talkshow vielleicht, als Podcaster, vielleicht als Autor. Hier könnt ihr ihn jetzt als freien Redner erleben. Einer, der das große Ganze eine Dreiviertelstunde lang entwickeln und betrachten kann. Die Süddeutsche Zeitung hat ihn mal als Glücksfall unter den deutschen Kriegsexperten bezeichnet, als einen Auskenner, kein Schwafler. Er sei selbstbewusst und intellektuell rauflustig. Und ja, er kann zuspitzen, er kann bildhaft sprechen, wie ihr hier gleich hört. Er sagt, bei eingehender Betrachtung zeige sich das folgende Bild.
Dann werden Sie feststellen, dass wir noch immer einen 800-Pfund-Gorilla im Raum haben, das sind die Vereinigten Staaten von Amerika. Dass wir einen 650-Pfund-Gorilla haben, das ist China, mit der Ambition sozusagen aufzuwachsen. Und dass der Rest bestenfalls 50-Pfund-Schimpansen sind, die rumspringen.
Aber Masala kann auch analysieren und er sieht, trotz der denkbar ungünstigen Ausgangssituation, einige Optionen oder Entwicklungsmöglichkeiten für Deutschland und Europa. Welche genau das sind, das hört ihr gleich. Seinen Vortrag hat er am 23. September 2025 gehalten in Potsdam auf Einladung des Zentrums für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr. Der Saal war proppenvoll, im Publikum saßen eine Menge hochrangiger Bundeswehrsoldaten und einige Diplomaten und Verteidigungsattachés. Seinem Publikum hat er als erstes eröffnet, wie außergewöhnlich die Situation ist, mit der die deutsche Bundesregierung umgehen muss.
Ich glaube, diese Bundesregierung ist in einer Situation, wie vorher eigentlich nur zwei Bundesregierungen in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland waren. Und zwar würde ich sagen, die erste Adenauer-Regierung und die erste Kohl-Regierung nach der deutschen Einheit. Weil was wir gerade erleben, ist, dass das gesamte Koordinatensystem deutscher Außen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik einem fundamentalen, paradigmatischen Wandel unterliegt. Und die Bundesrepublik Deutschland zwingt, sich neu zu positionieren in diesem sich noch nicht gänzlich sozusagen in jeder Feinheit abzeichnenden internationalen System des 21. Jahrhunderts. Und wenn das nicht schon genug wäre, steht Deutschland auch vor der Herausforderung, sozusagen sein Wirtschaftsmodell neu zu definieren. Ja, weil das war ja auch eng mit dem alten internationalen System verknüpft. Also wenn man das jetzt wirklich runterbrechen kann auf diese einfache Trias, der Schutz der Amerikaner, die billigen Rohstoffe aus Russland und der Exportmarkt in China, alles scheint perdu zu gehen. Das heißt, und es hängt beides zusammen. Ja? Und da haben Sie schon so einen Teil meines theoretischen Denkens. Also wenn Deutschland nicht sozusagen seine wirtschaftliche Rolle neu findet, sodass Deutschland weiterhin die stärkste Wirtschaftsnation in Europa bleiben kann, dann kann es sozusagen auch keine prominente Rolle in der Außen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik einnehmen. Weil es braucht sozusagen die innenpolitische Basis, um das zu tun. Und diese innenpolitische Basis ist halt eine gewisse ökonomische Stärke, um alles andere außen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitisch überhaupt unternehmen zu dürfen. Also diese Regierung steht vor einer doppelten Herausforderung. Und wie gesagt, ich glaube, nur vergleichbar mit der ersten Adenauer-Regierung, die genau diese gleichen Probleme hatte, nämlich 49, ein neues internationales System, ein neues Deutschland. Wie wirtschaften wir intern und wie positionieren wir uns? Ich meine, Adenauer wusste das schon vorher, aber trotzdem war der Streit da. Wie positionieren wir uns sozusagen in diesem heraufziehenden Ost-West-Konflikt? Und Helmut Kohl 1990, das internationale System wandelt sich. Damals Gott sei Dank zum Positiven, und gleichzeitig die Vollendung oder die Vollziehung der deutschen Einheit. Und das ist sozusagen, das macht die Dramatik der Situation aus, in der wir uns gegenwärtig befinden. Und was ich machen will, ist, ich will im Prinzip zwei Schritte machen. Das eine ist, wie verändert sich die Struktur der internationalen Beziehungen? Was beobachten wir da eigentlich gerade? Und welche Auswirkungen hat das sozusagen möglicherweise für Deutschland und für Europa? Weil man kann Deutschland nicht ohne Europa denken. Und in dem zweiten Schritt will ich die Frage stellen, welche Ansätze sind zu erkennen, wie die Bundesrepublik Deutschland darauf reagiert? Ja? Und das ist sehr eng jetzt zusammen, sozusagen in diesem außenpolitischen Bereich, also Außenpolitik als Forschungsfeld, weil letzten Endes ganz entscheidend für die Frage, wie reagiert eigentlich Deutschland darauf? Was sind die Vorstellungen, wie sich Deutschland positionieren sollte, wie die Koordinaten demnächst aussehen sollte? Ja, ganz entscheidend die Frage ist, wie nimmt Deutschland eigentlich diese Umbrüche wahr? Ja, Sie kennen alle das Thomas-Theorem. If a situation is perceived as real, it has real consequences. Das heißt, natürlich gibt es eine objektive Beschreibung der Veränderungen des internationalen Systems. Die kann man als Wissenschaftler vornehmen. Aber interessanter ist die Frage, wie wird die eigentlich subjektiv wahrgenommen von den politischen Eliten in der Bundesrepublik Deutschland? Weil diese subjektive Wahrnehmung entscheidet dann darüber, welche Entscheidungen werden getroffen, wie man sich positionieren soll. Und in dem dritten, kleineren Schritt würde ich dann gerne auf so ein paar, wie man neudeutsch sagt, Baustellen eingehen. Also Fragen aufwerfen, die meines Erachtens noch nicht mit hinreichender Klarheit beantwortet sind. Oder sozusagen, wo ich Fragen habe, ob Deutschland wirklich sozusagen reif ist für das, was auf Deutschland zukommen wird. Man sollte, meine Damen und Herren, wenn man Wissenschaftler ist und alle hier am ZMSBW werden es kennen. Es gibt so Sätze, die dann fast in jedem Aufsatz zu lesen sind, die man eigentlich nicht mehr hören will. Nach 1990 war das immer nach dem Fall der Berliner Mauer und der Auflösung der Sowjetunion. Das war 2 Jahre lang okay. Im dritten Jahr hat man gesagt, wenn mir so ein Aufsatz nochmal über den Schreibtisch kommt, der landet sofort im Mülleimer. Es gibt auch so 2 Sätze sozusagen zu der neuen Situation, die man eigentlich nicht verwenden sollte. Das eine ist der Satz des kommunistischen Philosophen und Mitbegründer der Kommunistischen Partei Italiens, der im Deutschen und auch im Englischen falsch übersetzt wurde, aber der trotzdem jetzt diese Prominenz hat und den Sie in fast jedem zweiten Aufsatz lesen. Die alte Welt liegt im Sterben, die neue ist noch nicht geboren, es ist die Zeit der Monster, Antonio Gramsci. Und der zweite Satz, den Sie immer mal wieder hören, egal in welchen Zusammenhängen, ist auch von einem Italiener, Lampedusa aus dem Gattopardo: Alles muss sich ändern, damit es so bleibt, wie es ist. Man sollte diese Sätze nicht verwenden. Ich strukturiere meinen Vortrag trotzdem entlang dieser Sätze. Weil ich glaube zumindest, dass der erste Satz, so abgeschmackt er ist, relativ gut beschreibt, was wir gerade erleben. Wir erleben nämlich ein internationales System im Umbruch. Viele Sachen, die ich Ihnen jetzt sozusagen darlege, und die werden für Sie nicht neu sein, aber sind noch nicht abgeschlossen. Und da sozusagen Geschichte ein offener Prozess ist, wissen wir noch nicht so ganz, wo das enden wird. Aber es ist in der Tat so, dass wir in Umbruchszeiten leben, in denen ein altes internationales System noch existiert. Und das ist die, vereinfacht gesagt, die alte liberale Weltordnung, wo wir alle drin aufgewachsen sind. Ja, oder die meisten von uns, zumindest die, die aus dem Westteil der Bundesrepublik Deutschland kommen, wo wir erleben, dass dieses internationale System unter einem enormen Druck steht. Und zwar seit einigen Jahren. Eigentlich schon seit 10 Jahren, aber seit 5 Jahren sozusagen wird dieser Druck immer größer. Und es stellt sich die Frage, sind wir wirklich im Übergang zwischen diesem alten liberalen System zu einem neuen System mit neuen Normen, Regeln und möglicherweise Institutionen, die sich so noch nicht in Gänze abzeichnen, aber wo wir wissen, dass sozusagen revisionistische Staaten dieses System anstreben. Und ich glaube, sozusagen, man muss ganz klar sagen, ich rede bewusst von revisionistischen Staaten, weil ich darauf verzichte, diese Dichotomie zwischen Demokratie und Autokratie aufzumachen. Weil wenn wir uns den, ich sag mal, Gegnern der alten liberalen Weltordnung zuwenden, dann finden wir dort natürlich autoritäre Staaten an vorderster Front. Wir finden die Chinesen, wir finden die Russen. Militärisch gesehen finden wir die Inder und die Nordkoreaner noch dazu. Aber wenn Sie auf die BRICS gucken, da sind lupenreine Demokratien dabei. Ja, da sind Brasilianer, da sind Südafrikaner, da sind Indonesier. Die verabschieden in jedem Kommuniqué im Prinzip ihre Vision der multipolaren Weltordnung. Ich komme später noch auf die Frage der Polarität zu sprechen. Der multipolaren Weltordnung mit ihren neuen Normen und ihren neuen Regeln. Und sie versuchen, Alternativen zu der existierenden liberalen Weltordnung in Form von Institutionen und Kooperationsformen zu finden. Also die arbeiten an einem alternativen Zahlungssystem, die haben eine eigene Entwicklungsbank und so weiter und so fort. Aber der Punkt ist, es sind nicht nur Autokratien, es sind auch Demokratien dabei. Ja, deswegen ist diese Dichotomie zwischen Demokratie auf der einen, es klingt halt immer so schön manichäisch, ne? Die Guten auf der einen und die Schlechten auf der anderen. Nein, man muss ganz einfach sagen, es gibt die Status-Quo-Staaten auf der einen Seite. Das sind die, die diese liberale Weltordnung erhalten wollen. Und es gibt die revisionistischen Mächte auf der anderen Seite, die eine gänzlich andere Weltordnung mit neuen Normen, Regeln und Institutionen wollen. Und vielleicht ist der eine oder andere von Ihnen verwundert, dass ich den Begriff liberale Weltordnung verwende, weil Sie den heute ja nicht mehr häufig hören. Sie hören ja immer nur die Rule-Based World Order. Kurz gesagt, die Rule-Based World Order ist ein völlig falscher Begriff, weil jede Weltordnung hat Regeln. Die entscheidende Frage ist, gefallen sie uns oder nicht? Ja, auch eine von China dominierte Weltordnung wird Regeln haben. Das ist auch eine Rule-Based World Order. Ich vermute mal, dass die Regeln vielen von uns nicht gefallen werden. Aber zu reden davon, dass auf der Seite der Status-Quo-Staaten die Verteidiger einer Rule-Based World Order stehen und auf der anderen Seite der revisionistischen Staaten die Verteidiger oder die Befürworter einer Non-Rule-Based World Order, ist einfach Quatsch. Das ist politische Propaganda. Es sind zwei Rule-Based World Orders, die unterscheiden sich halt nur in den Rules. Und deswegen, glaube ich, ist es ehrlicher davon zu sprechen, von der liberalen Weltordnung, weil das ist das, was wir meinen, wenn wir von der Rule-Based World Order sprechen. Aber wir wissen ganz genau, Sie können heute nicht nach China fahren oder nach Brasilien und von der liberalen Weltordnung reden, weil dann springen die Ihnen ins Gesicht, weil die sagen, diese liberale Weltordnung hat viel Leid über uns gebracht in der Vergangenheit. Deswegen reden deutsche Diplomaten oder europäische Diplomaten von der Rule-Based World Order. Aber das ist letzten Endes Quatsch. In dieser Übergangsphase, in der wir uns befinden, findet gerade ein fundamentaler Wandel bei dem wichtigsten Hüter und Bewahrer dieser liberalen Weltordnung statt, nämlich den Vereinigten Staaten von Amerika. Vereinigten Staaten von Amerika, und das, glaube ich, sieht man oftmals in Deutschland, in Europa nicht mit der Klarheit, die definieren ihre grundlegende Rolle in der internationalen Politik neu. Und zwar nicht dergestalt, dass sie sich aus der internationalen Politik zurückziehen wollen. Es gibt keine isolationistischen Tendenzen in den USA. Sondern diese Neudefinition ist letzten Endes darauf ausgerichtet, dass die Vereinigten Staaten weiterhin Weltmacht bleiben wollen und auch gerne die stärkste Macht bleiben wollen, dass sie nur die Instrumente und die Strategien, wie sie das erreichen können, völlig anders definieren als alle anderen Administrationen vor ihnen. Um es ganz kurz zu sagen, während die USA sich früher dessen gewahr war, dass sie eine Hegemonie ausüben mussten in der westlichen Welt, um diesen Status der Weltmacht zu haben, auszubauen, beizubehalten. Und diese Hegemonie immer daran gekoppelt war, dass man kollektive Güter zur Verfügung gestellt hat, im vollen Bewusstsein, dass andere daran partizipieren, ohne dafür zahlen zu müssen. Aber dass der Vorteil halt ganz einfach ist, dass man dadurch seine Rolle in diesem internationalen System gestärkt hat oder ausgeweitet hat sogar. Geir Lundstedt hat mal, ich glaube, 92 so ein Sammelband herausgegeben. Da ging es um die USA und sozusagen die historische Rolle der USA. Und dieser Sammelband hieß An Empire If You Can Keep It. Ist die Einsicht jetzt bei dieser Trump-Administration, we can't keep the empire because it's too expensive. If we want to stay a world power, we need to get rid of the empire. So. Und das hat man hier oftmals nicht verstanden. Es geht nicht darum, dass die USA sich zurückziehen. Die USA wollen Weltmacht weiterhin bleiben. Es geht nur darum, dass sie sozusagen ihre Strategie, dies zu tun, komplett anders definieren. Und dieses anders definieren hat halt fundamentale Konsequenzen. Die fundamentalen Konsequenzen sind ganz einfach dergestalt, dass die Vereinigten Staaten sozusagen das weltwirtschaftliche System komplett vom Kopf auf die Füße stellen wollen, weil sie glauben, es bringt ihnen nur einen Nachteil. Dass sie das internationale Finanzsystem manipulieren wollen, weil sie glauben, es bringt ihnen nur einen Nachteil. Und dass sie sozusagen ihre Rolle als Security Provider, also als zur Verfügungsteller von diesen kollektiven Gütern, primär Sicherheit, komplett neu überdenken. Und letzten Endes heißt es, sehr übertrieben, wer amerikanischen Schutz will, muss dafür bezahlen. So, die Amerikaner sind nicht mehr bereit, diese kollektiven Güter zur Verfügung zu stellen. Sie alle kennen diese famosen Hexet-Leaks. Neben der Frage sozusagen, dass es nicht so besonders klug ist, über die Sigel-Gruppe, über Wirkmittel, Daten und Ziele der Bombardierung von Houthis zu sprechen. Aber ist da das Interessanteste in dem Zusammenhang, dass ich jetzt gerade, den ich gerade erwähnt habe, ist eigentlich Pete Hexet. J.D. Vance. Der in dieser Signal-Chat-Gruppe Zweifel daran äußert, ob es so sinnvoll ist, für die Amerikaner diese Bombardierung der Houthi vorzunehmen. Er hat komplett falsch verstanden, warum diese Bombardierung vorgenommen werden sollte, weil da ging es primär um Israel. Aber Vance stellt aus einer amerikanischen Sicht folgende Frage. Warum sollen wir Amerikaner die Houthi bombardieren, damit die aufhören, die Containerschifffahrt am Roten Meer zu bombardieren, wo doch 23% der Exporte der Europäer über das Rote Meer laufen und nur 11% der Exporte der Amerikaner? Kollektive Güter. Ja? So, wenn das Ding so wichtig ist für die Europäer, dann sollen die Europäer das Problem lösen und nicht die Amerikaner. Diese Frage hätte er beim Suezkanal nie gestellt, weil beim Suezkanal, glaube ich, gehen 28% der amerikanischen Exporte durch. Also in dieser Neudefinition, in dieser, wir stellen keine kollektiven Güter mehr zur Verfügung, gerät Europa natürlich in einen sehr starken Blickwinkel. Und wir haben es schon angedeutet, wir werden sukzessive mit einem weitestgehenden Rückzug der Amerikaner aus Europa rechnen müssen. Wenn Sie die neue National Defense Strategy nehmen, die momentan sozusagen als First Draft beim Verteidigungsminister auf dem Schreibtisch liegt und die, wie auch jedes gute Dokument aus dem BMVG direkt durchgestochen wurde an die Presse, dann finden Sie dort den bemerkenswerten Satz: Priorität der amerikanischen Streitkräfte in Zukunft hat Homeland Defense und die Western Hemisphere. Da ist noch nicht mal mehr von China die Rede. Bisher sind wir immer davon ausgegangen, dass diese Administration, genauso wie viele Administrationen vor ihr, in China die große Herausforderung sieht und sozusagen alle Kräfte auf China konzentrieren will oder auf Asien, um den Aufstieg Chinas zu einer gleichberechtigten Macht neben der USA zu verhindern. In dieser ersten Version, und Sie wissen alle, die erste Version muss nicht die sein, die nachher veröffentlicht wird, aber es ist schon interessant, dass in diesem Pentagon-internen Prozess auch China keine Rolle mehr spielt im Sinne von Abschreckung. Es ist Homeland Defense und es ist Western Hemisphere. Und da fügt sich auch sehr schön ein, die Entscheidung, die wir jetzt vor 3 oder 4 Tagen lesen konnten, dass momentan das Pentagon Verkauf von Patriot-Systemen unterbindet an irgendwelche Verbündeten, weil sie sagen, wir brauchen das selber. So, also da werden auch Alliierte nicht mehr unterstützt, selbst wenn sie das Geld auf den Tisch legen, um bestimmte Waffensysteme zu bekommen. Und für uns Europäer bedeutet das nichts anderes als das, was Hexet am 12. Februar 2025 in Brüssel, sein erstes Treffen mit seinen europäischen Amtskollegen im Rahmen der Rammstein-Gruppe, gesagt hat: Wir werden in Zukunft nicht mehr der primäre Garant europäischer konventioneller Sicherheit sein. Das heißt letzten Endes, aus unserer europäischen und deutschen Perspektive müssen wir damit rechnen, dass die Amerikaner sich sukzessive zurückziehen werden. Und ich komme gleich aus der deutschen Perspektive auf die Problematik in diesem Sinne zusammen. Und das ist die erste, für uns, glaube ich, sogar wichtigste tektonische Verschiebung, die auf deutsche Außenpolitik zukommt und die deutsche Außen- und Sicherheitspolitik auf Jahre hin bestimmen wird. Und wenn das nicht sozusagen schon problematisch genug wäre, weil wir einfach sehen müssen, dass 70 Jahre dass ein Pfeiler der deutschen Außenpolitik, der 70 Jahre deutsche Außenpolitik bestimmt hat, am Wegbrechen ist, dann bricht er zu einer Zeit weg, dass wir zum ersten Mal seit 35 Jahren eine konkrete militärische Bedrohung für europäische Sicherheit haben. Ja? Also das eine wäre schon schlimm genug, aber im Zuge des russischen Aggressionskrieges gegen die Ukraine wird es noch schlimmer, weil, und mit der Diskussion will ich Sie überhaupt nicht langweilen, wir alle kennen die Überlegungen, die im Prinzip in jedem Verteidigungsministerium in Europa angestellt werden. Und ich sage es ganz einfach nur mal, mit der Zahl 2029 verbunden sind. 2029 ist sozusagen die Folie, vor der viele der Überlegungen, die angestellt werden, gerade passieren. Und das heißt letzten Endes, ohne eine aktive amerikanische Unterstützung wären wir für den Fall, dass 2029 das eintreten sollte, was einige befürchten, oder ob 2028 oder 2029, ist jetzt erstmal völlig egal, wären wir Europäer mit ganz, ganz vielen militärischen Problemen konfrontiert, die nicht sozusagen erahnen lassen, dass wir eine umfangreiche militärische Auseinandersetzung gegen Russland leicht gewinnen könnten. So. Und dass Russland zumindest diese Konfrontation, sie muss nicht militärischer Art sein, sucht, kann man in jedem Dokument nachlesen, das sie finden. Sie können das in jeder Rede nachlesen, die sie finden. Und sie müssen nur auf den 17. Dezember 2021 zurückgehen, als die russische Regierung zwei Briefe gesendet hat, einen nach Washington und einen ins Hauptquartier der NATO, wo sie ihre Forderungen formuliert hat, damit sie von einem Überfall auf die Ukraine absieht. So, und da sind wir bis heute. Und was sind die russischen Forderungen? Die russischen Forderungen, Russland will über die Rückabwicklung der europäischen Sicherheitsarchitektur auf den Stand von 1997 mit den Amerikanern reden. Was ganz einfach bedeutet, amerikanische Truppen raus aus Polen, amerikanische Truppen raus aus dem Baltikum, amerikanische Truppen raus aus Rumänien und einige reden auch vom Kosovo. So, warum will Russland das? Weil das die Voraussetzung dafür ist, dass Russland diesen Raum politisch und ökonomisch, nicht notwendigerweise militärisch, aber politisch und ökonomisch dominieren kann. Das heißt, wenn das gelingen sollte, sehr übertrieben, dann sind wir zurückgeworfen auf 1989, wo nämlich dann im Prinzip die Grenze der Gefahr unsere ostdeutsche Grenze ist. Ja? Weil wir dann in den Raum sind, der von Russland dominiert wird. Da stehen dann zwar keine russischen Truppen, aber das heißt, wir haben sozusagen diesen Zwischenraum, der unter russischer Kontrolle und russischem Einfluss möglicherweise ist. Und das würde halt unsere Sicherheitssituation dramatisch verschlechtern. Russland geht es in diesem Ukraine-Krieg um weitaus mehr als nur um die Ukraine. Und das macht Russland eigentlich immer klar. Eigentlich ist es so, in diesen amerikanischen, russischen Verhandlungen, Russland will überhaupt nicht über die Ukraine reden. Weil Russland hat Maximalforderungen, von denen es erwartet, dass sie erfüllt werden. Worüber Russland reden will, ist über die Rückabwicklung der europäischen Sicherheitsarchitektur. Und dann redet Russland immer noch so ein bisschen schwammig, da wissen wir nicht genau, was damit gemeint ist, über sogenannte globale Fragen. Ja? Also Sie sehen, dass dieser Krieg gegen die Ukraine ist aus russischer Perspektive ein Weltordnungskonflikt. Ja? Und wenn Russland sich in der Ukraine siegreich durchsetzen sollte, verschlimmert sich sozusagen die Sicherheitslage für die Europäer und damit auch für uns Deutsche dramatisch. Und dann bleibt noch der dritte Kandidat in diesem Bunde, das ist China. Auf den will ich nur relativ kurz eingehen. Ich finde den Satz, von dem ich nicht mehr weiß, wer ihn gesagt hat, sehr klug, der mal China und Russland verglichen hat und gesagt hat, Russland ist wie ein Tsunami, China ist wie der Klimawandel. Ja, ein Tsunami zerstört, aber irgendwann ist das Wasser weg und dann können sie wieder anfangen aufzubauen. Der Klimawandel sozusagen hat solche strukturellen Folgen, dass sie sich dem nur anpassen können. Und China ist letzten Endes der zweite 800-Pfund-Gorilla im Raum. Meine Prognose wäre, wir laufen auf möglicherweise eine neue Bipolarität im internationalen System zu. Und jetzt weiß ich, dass möglicherweise einige von Ihnen denken werden, warum Bipolarität? Eigentlich redet doch jeder von Multipolarität. Aber wenn Sie das Konzept der Polarität, so wie es sozusagen seit Jahrzehnten in den internationalen Beziehungen relativ gut ausgearbeitet wurde, wenn Sie das Konzept der Polarität ernst nehmen, dann brauchen Sie, um ein Pol in diesem internationalen System zu sein, wie Kenneth Waltz es mal genannt hat, Overall Capabilities. Also es reicht nicht nur aus, wenn sie militärisch stark sind, sie müssen ökonomisch stark sein, sie müssen eine gewisse politische Stabilität haben. Ich würde sogar sagen, sie müssen so eine Art Softpower haben, ja, also eine Ausstrahlung ihres politischen oder gesellschaftlichen Systems auf andere Gesellschaften. Und wenn sie das zählen, wiegen und messen, und das haben Stephen Brooks und William Wolfowitz vor einem halben Jahr in Foreign Affairs gemacht, dann werden Sie feststellen, dass wir noch immer einen 800-Pfund-Gorilla im Raum haben, das sind die Vereinigten Staaten von Amerika, dass wir einen 650-Pfund-Gorilla haben, das ist China, mit der Ambition sozusagen aufzuwachsen und dass der Rest bestenfalls 50 Pfund Schimpansen sind, die rumspringen. Ja? Und wenn Sie dieses Zählen, Wiegen und Messen nehmen, dann lässt das eigentlich nur einen Schluss zu. Das zukünftige internationale System wird entweder ein bipolares sein, oder, das ist die offene Frage, die Amerikaner sehen wirklich China als die größte Herausforderung an und versuchen, diesen Aufstieg zu verhindern, wird es weiterhin eine abgeschwächte amerikanische Unipolarität sein. Und das ist das internationale System, das letzten Endes auf uns zukommt und wo wir uns dazu verhalten müssen. Das Problem mit diesem dazu verhalten, und jetzt bin ich bei meinem zweiten Teil, jetzt bin ich bei dem Lampedusa-Zitat, alles muss sich ändern, damit alles so bleibt, wie es war oder wie es ist. Das Problem ist, dass ich zum einen gesagt habe, einer der Pfeiler deutscher Außenpolitik, und zwar der transatlantische Pfeiler, der wackelt enorm. Aber es ist leider Gottes nicht nur der transatlantische Pfeiler, der enorm wackelt, sondern auch die innere Kohärenz der Europäischen Union. So. Was, ohne jetzt im Einzelnen, im Detail darauf einzugehen, würde ich behaupten, das, was heute die Mitgliedstaaten der Europäischen Union zusammenhält, ist das Interesse am Binnenmarkt. Mehr nicht. Sie werden in jedem einzelnen Politikbereich, wenn Sie mindestens einen finden, aber in der Regel sozusagen mehrere, die nicht bereit sind, bestimmte Dinge zu tun. Das heißt, die innere Kohärenz der Europäischen Union ist momentan sehr schwach. Es gibt Leute, die argumentieren, das war unlängst Christopher Hill zum Beispiel, die argumentieren, dass sie es nicht ausschließen. Ich halte das für ein bisschen zu dramatisch, aber ich will das nur wiedergeben, damit Sie sehen, wie die Diskussion unter den Experten, EU-Experten geht. Die sagen, dass sie es nicht ausschließen, dass in den nächsten 10 Jahren die EU als Institution zerfällt. Ja? Und wenn Europaforscher, die normalerweise, also aus meiner Perspektive, immer die größten Idealisten waren, die immer gesagt haben, es geht schon weiter, es geht schon weiter, die Probleme sind nicht so groß und das ist alles nur, die Europäische Union wächst an ihren Krisen und Herausforderungen, gibt es jetzt durchaus ernstzunehmende Kollegen, die sagen, sie können nicht mehr ausschließen, dass dieses Konstrukt in den nächsten 10 Jahren nicht mehr existieren wird. So. Und damit letzten Endes wackelt auch der zweite Pfeiler deutscher Außen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik, nämlich der europäische Pfeiler. Und dann ist die Frage sozusagen, wie reagiert Deutschland eigentlich darauf? Ja, und jetzt haben wir ja so, ich habe versucht jetzt in dem ersten Teil so ein bisschen die strukturellen Herausforderungen zu skizzieren, die sich gerade für die Bundesrepublik Deutschland stellen und sich entwickeln. Und dann die Frage, wie reagiert eigentlich die Bundesrepublik Deutschland momentan darauf? Und was sind die offenen Baustellen, die ich sehe, sozusagen, die noch zu bearbeiten sind? Das eine ist, und da sind wir ja alle Zeitzeugen davon und viele von Ihnen, die hier im Raum sind, sozusagen arbeiten tagtäglich daran. Das ist natürlich das, was man so gemeinhin als Zeitenwende nennt. Ja, wir haben erkannt, angesichts der russischen Bedrohung, wir haben die Bundeswehr die letzten 30 Jahre sehr gründlich vor die Wand gefahren, unterfinanziert, fast zur Dysfunktionalität getrieben und wir versuchen jetzt gerade sozusagen das Steuer wieder herumzureißen. Sie kennen alle die Eckdaten, zunächst einmal das Sondervermögen, dann die Ausnahme von der Schuldenbremse. So, also der Groschen ist gefallen. Das ist der finanzielle Groschen, der gefallen ist. Und jetzt sind wir halt in dem Prozess und da kann man sicherlich drüber streiten, ist alles so richtig und vernünftig, was da gemacht wird oder nicht. Aber wenn wir jetzt mal grosso modo nehmen, ist die Frage, wir brauchen wieder funktionskräftige Streitkräfte, die auch größer werden. Dieser Groschen ist gefallen und diese Weichen sind gestellt. Erstmal so festhalten, ja. Und das ist ein europäischer Prozess. Letzter NATO-Gipfel, 3,5% Verteidigungsausgaben plus 1,5% Investitionen in militärische Infrastruktur. Da kann man auch sagen, da sind die Weichen gestellt. Rearm Europe im Rahmen der Europäischen Union mit, glaube ich, 800 Milliarden insgesamt, mit der Möglichkeit für EU-Mitgliedstaaten, das, was sie für Verteidigung ausgeben, letzten Endes nicht auf die Maastricht-Kriterien angerechnet wird, da sind die Weichen gestellt. Also das heißt, die finanziellen Instrumente sind alle da, die wir haben. Und wir sehen gerade auch, und das wird sehr stark getrieben meines Erachtens durch die neue deutsche Regierung, wir sehen gerade auch ein neues Kooperationsmuster in der europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Nämlich angesichts der Tatsache, dass im Rahmen der Europäischen Union es Staaten gibt, die sozusagen die Notwendigkeit dieser ganzen Prozesse, die ich gerade genannt habe, nicht unbedingt so sehen, weil sie gelinde gesprochen ideologisch woanders stehen als die meisten europäischen Staaten, sehen wir gerade das Entstehen und das Reaktivieren eines dicht geknüpften Netzes von bi-, tri- und minilateralen Kooperationsformen. Ja, das ist der Versuch, das deutsch-französische Verhältnis zu revitalisieren, dann das Weimarer Dreieck, dann, also jetzt aus einer deutschen Perspektive, wie hieß es nochmal, Lancaster House Treaty mit den Briten. Friedrichsmerz Reise zu den nordischen Staaten, schon eine große Bedeutung, weil hier sozusagen der Punkt ist, man sieht diese Dimension, man sieht sozusagen die Bedrohungssituation der Nordeuropäer, man sieht die Potenziale, die da sind für eine stärkere Kooperation. Im Rahmen der EU, diese sogenannte E5, von denen ja viele sagen, das hat das Potenzial, so eine Art europäischer Sicherheitsrat zu werden. Alles Kooperationsformen, die existieren, die aber sozusagen immer weniger sind als die EU als solche. Ja? Und wir sehen, dass viele der Fragen, zum Beispiel der gemeinsamen Entwicklung und Beschaffung von Waffensystemen, Wirkmitteln, die fällen diese Staaten auch in bi-, tri- und minilateralen Foren. Obwohl die EU Instrumente hat, die sowas befördern sollen, sagen sich diese Staaten, ich zitiere einen relativ hohen Beamten in Deutschland, der sagt, das ist alles gut, aber alles viel zu kompliziert. Wenn wir den Willen haben und das Geld haben, dann setzen wir uns mit denen, die das wollen, zusammen und machen halt einen Vertrag. Wenn die EU das noch ermöglicht für andere Staaten, ist das alles gut. Aber sozusagen aus einer deutschen Perspektive ist das alles zu schwerfällig und zu kompliziert. Also was wir sehen, ist letzten Endes eine neue Form der sicherheitspolitischen Kooperation, die eine Antwort darauf ist, dass zumindest im Bereich der Europäischen Union, die Europäische Union als Ganzes hier nicht weiter vorankommt in dieser Notwendigkeit und Geschwindigkeit, die hier zum Tragen kommt. Und im Zentrum dieses Netzwerkes, muss man einfach sagen, stehen Großbritannien, stehen Polen, stehen Frankreich und stehen die Bundesrepublik Deutschland. Ich würde sagen, da fehlt noch Italien, das hat nichts mit meiner Herkunft zu tun, aber sozusagen Italien ist wenigstens noch ein militärisch funktionsfähiges und Land, das Potenzial hat. Aber lassen Sie das mal beiseite. Ich finde es wichtig, dass die Einsicht greift, und ich komme darauf auch noch gleich mal zu sprechen, dass die Einsicht greift, dass sozusagen, wenn man vorankommen will, jetzt nicht die alten Institutionen aufgibt. Sie werden überall sozusagen den Willen finden, diese zu stärken. Aber die Stärkung kann nur erfolgen, indem man sozusagen in kleineren Gruppen vorangeht. In der Hoffnung, andere folgen. Aber wenn andere nicht folgen, hat man sozusagen schon mal die Ergebnisse. Das heißt, wir sehen einen neuen Pattern der Sicherheits- und Verteidigungspolitik gegenwärtig in Europa, der maßgeblich von der Bundesrepublik Deutschland meines Erachtens angetrieben wird. Und das ist eigentlich eine gute Nachricht, weil sie zeigt, dass die Wahrnehmung der politischen Eliten in der Bundesrepublik Deutschland, also zumindest derjenigen, die in Regierungsverantwortung ist, es wird eigentlich auf absehbare Zeit keine stabilen Parameter mehr geben für die deutsche Sicherheits- und Verteidigungspolitik, auf die man sich stützen kann. Das heißt nicht, dass man die etablierten Institutionen aufgibt. Das heißt nicht, dass man sich von der NATO verabschiedet. Das heißt nicht, dass man sich von der EU verabschiedet. Das behält man alles bei. Aber sozusagen, dass das heilige Pfeiler der Orientierung deutscher Sicherheits- und Verteidigungspolitik sind, wo man immer sozusagen nur durch diese Pfeiler gehen muss, die Zeiten sind erstmal vorbei. Und ich glaube, die Zeiten sind auf lange Sicht vorbei. Das sind wichtige Institutionen und sozusagen die Bereitschaft, die NATO zu stärken, ist etwas, was allen Europäern eigen ist. Aber es ist halt so, dass man das macht durch dieses Netz an bi-, tri- und minilateraler Kooperation. Das birgt Gefahren, das muss man ganz einfach sagen. Das birgt Gefahren der Dysfunktionalität. Das birgt Gefahren vor allen Dingen hinsichtlich der Problematik, sollten in einigen dieser Staaten Regierungen wechseln. Und wir müssen ja ganz offen sagen, wir haben ein paar Wahlen in den nächsten Jahren, von denen wir nicht wissen, in welche Richtung sie gehen. Da können natürlich sozusagen einige dieser Stränge in diesem Netz plötzlich dysfunktional werden. Aber letzten Endes glaube ich, dass es wenig Alternativen dazu gibt. Und von daher glaube ich, hat die Bundesrepublik Deutschland hier schon bestreitet, den richtigen Weg hier voranzugehen. Schwierig wird es, und auch da finde ich, ist die Strategie nicht unklug, schwierig wird es in dem Verhältnis zu den USA. Weil eigentlich ist das Bewusstsein ist klar, die USA verabschieden sich. Und die USA werden ein unsicherer Kantonist. Wir alle erleben, wie Donald Trump innerhalb eines Tages zum gleichen Thema zwei völlig verschiedene Meinungen präsentieren kann. Ja, und wir sind alle sehr bemüht darum, zu sagen, wir dürfen nicht mehr diesen Rhythmus haben wie 2017, die 4 Jahre. Wir wachen morgens auf und gucken, was der Mann gesagt hat und stürzen uns dann auf die Interpretation dieser Aussagen. Ja? Das Problem ist halt nur, wir sind in einem hohen Maße abhängig weiterhin von den Vereinigten Staaten von Amerika. Und so auf zweifache Art und Weise, was die Ukraine-Unterstützung anbelangt, das muss man ganz einfach sagen. Und das Zweite ist natürlich, was unsere eigene Sicherheit anbelangt. Also was hier gerade passiert, ist letzten Endes eine Doppelstrategie. Und da spielen die 3,5% in der NATO eine entscheidende Rolle. Natürlich waren diese 3,5% ein Geschenk an Trump, um Trump im Boot zu halten. Gleichzeitig ist es aber auch eine Verpflichtung, sozusagen seine Verteidigungshaushalte zu erhöhen, sodass man in der Lage ist, auf eine europäische, unabhängig ist das falsche Wort, aber weitgehend autonom, eine autonome Verteidigung hinauszulaufen. Und der schwierige Akt ist der Balanceakt. Ja, also der schwierige Akt ist, die USA zu versuchen, im Boot zu halten und zu verhindern, dass sozusagen die USA sich von sich aus sich verabschieden, weil man sie für eine Übergangszeit noch braucht. Und gleichzeitig alles dafür zu unternehmen, um die militärische Abhängigkeit von den USA so weit es geht zu reduzieren. Problem, das sich dabei stellt, ist die Zeit. Also wenn 2029 wirklich sozusagen der Zeitraum ist, wo wir mit der Möglichkeit eines Angriffes Russland auf ein NATO-Mitgliedsland rechnen müssen, dann werden wir 2029 nicht in der Lage sein, diesen Angriff unabhängig von den Amerikanern zu erwidern und dem was entgegenzuhalten. Das heißt, wir haben ein Problem mit der Zeit. Macron hat mal ein Interview gegeben vor anderthalb Monaten, zwei Monaten, wo er gesagt hat, damit Europa verteidigungspolitisch souverän wird, braucht es 5 bis 10 Jahre. Ich würde sagen, braucht es 10 bis 15 Jahre. 2029 ist aber in 4 Jahren. Das heißt, die Strategie kann nur sein, diese Lücke zu schließen, soweit es geht, in dem vollen Bewusstsein, dass sie sich gänzlich nicht schließen lässt. Aber um das zu tun, brauchen wir weiterhin die Amerikaner an Bord. Das Problem ist, dass die deutsche Politik es gerne gesehen hätte, wenn man mit den Amerikanern einen Fahrplan vereinbart bekommen würde. Mark Rutte hat mal gesagt, also im Bewusstsein, dass es diesen amerikanischen Abzug geben wird, no surprises. Also nicht morgens aufzuwachen und auf Twitter zu lesen, dass Donald Trump sagt, ich habe gerade angeordnet, keine Ahnung, 60.000 Mann sofort nach Hause zu holen. Meines Wissens verweigern sich die Amerikaner diesen Plan, diesen Zeitplan. Und das macht das natürlich sehr unsicher. Aber es gibt halt einfach keine Alternative, als diese Doppelstrategie zu fahren. Und deswegen sind die 3,5% wichtig. Auf der anderen Seite gibt es aber auch eine Falle in diesen 3,5%. Weil wir sehen jetzt bei der Einstellung, wir wissen alle nicht, ob das temporär oder dauerhaft ist, der Hilfen für die baltischen Staaten seitens des Pentagons, dieser Programme, dass die Argumentation ist, jetzt habt ihr genug Geld, Europäer, ihr könnt das jetzt übernehmen, wenn ihr das für so wichtig haltet. Also diese 3,5% haben einen Januskopf, weil sie geben den Amerikanern ein Argument zu sagen, ihr habt doch jetzt genug Geld. Also ihr müsst sozusagen das Geld jetzt auch wirklich sozusagen committen, aber ihr habt euch zu 3,5 verpflichtet. Das heißt, ihr könnt viele Sachen tun, die wir bisher übernommen haben. Und das kann natürlich in den USA dazu führen, dass damit ein schnellerer Abzug legitimiert wird, als möglicherweise, wenn es diese 3,5% nicht geben würde. Für uns heißen die 3,5%, jetzt das Geld auszugeben, um diese Lücke zu schließen. Aber Sie sehen sozusagen, es ist sehr janusköpfig und wir wissen nicht, was am Ende überwiegen wird. Wird es uns gelingen, die Vereinigten Staaten so lange im Boot zu halten, bis wir in der Lage sind, Dinge selbstständiger zu tun, oder wird uns das nicht gelingen? Das ist eine relativ offene Frage, die sich da gerade stellt. Also, wir sehen einen neuen Pattern der Kooperation im europäischen Bereich, in der Sicherheits- und Verteidigungspolitik, der meines Erachtens momentan maßgeblich von der Bundesrepublik Deutschland initiiert wird. Und wir sehen diese Doppelstrategie, die vor allen Dingen auf Deutschland zurückgeht, die Amerikaner, solange es geht, im Boot zu halten. Das wird von allen Europäern geteilt. Ja, und gleichzeitig diese Zeit zu nutzen, um unabhängiger von den Amerikanern zu werden. Mit all den Unwägbarkeiten, die bei dieser Strategie existieren werden. Mit Blick auf die Zeit würde ich jetzt aber sehr auf Deutschland bezogen ein paar offene Fragen stellen, bei denen ich mir unklar bin, ob sie letzten Endes, also wie man sie beantworten kann und ob sie letzten Endes wirklich in der Bundesrepublik Deutschland vollumfänglich angekommen sind. Das eine ist, und da komme ich auf die 3,5%. Wir haben uns alle jetzt auf diese 3,5% verpflichtet, aber ich sehe momentan nur ein einziges Land, das diese 3,5% auch hinterlegt. Das ist die Bundesrepublik Deutschland. Wir haben die Polen mit 5%, bei den Balten, alles richtig, aber ich sehe weder in Frankreich, noch in Großbritannien, noch in Italien sozusagen die Bewegung mit Blick auf diese 3,5%. Jetzt kann das Ganze so ausgehen, wie die 2% 2008 folgende. Da war der Zeitraum ja auch lang gestreckt und erst ganz am Ende sah man Bewegung mit Blick auf diese 2%. Jetzt sind diese 3,5% ausgelegt bis 2035, glaube ich. Und es kann sein, dass die Staaten jetzt denken, ich habe wirtschaftlich schwere Situation, ich mache das erst später. Das Problem ist, wenn 2029 the measuring rod ist, dann gibt es kein später, dann muss das Geld jetzt zur Verfügung gestellt werden. Aber schauen wir uns sozusagen die Finanzlagen anderer europäischer Staaten an. Die sind extrem angespannt, sodass man Zweifel daran haben kann, ob die in der Lage sind, sozusagen hier wirklich schnell auf diese 3,5% zu kommen. Das birgt natürlich, solange Trump im Amt ist, einen riesigen Sprengstoff. Weil Trump würde gerne sehen, dass delivered wird. Und das liefert wieder so einen Vorwand für transatlantische Spannungen mit Blick auf Verteidigungsausgaben und mit Blick auf die NATO. Also die erste Frage ist generell, bis auf die Bundesrepublik Deutschland, werden die Europäer eigentlich sich schnell auf diese 3,5% zubewegen? Ich habe da meine Zweifel. Olaf Scholz und Friedrich Merz haben beide geäußert, dass die Bundeswehr die stärkste konventionelle Armee der NATO werden soll. Jetzt mal unabhängig davon, wie man das misst und was das alles bedeutet. Ja? Aber das ist die Ambition, Militärs sagen, the level of ambition der deutschen Regierung. Die stärkste konventionelle Armee der NATO. Ich bin mir nicht sicher, ob in Deutschland jeder versteht, was daraus eigentlich für eine Verantwortung resultiert. Weil es ist das eine zu sagen, ich will die stärkste konventionelle Armee und dann kann ich sagen, ja gut, die habe ich dann erreicht, wenn ich, weiß ich nicht, 400.000 habe, also plus die Reserve und so viel Panzer, so und so viel Drohnen etc. und PPP. Aber wenn wir die stärkste konventionelle Armee werden und sind, angesichts dieser tektonischen Verschiebungen, die ich gerade andeute, dann resultiert da auch eine Verantwortung daraus. Und Sie sehen, wenn Sie im Ausland sind, dass die anderen Verbündeten an uns diese Verantwortung stellen. Und hier ist gerade eben aus der Bevölkerungsstudie zitiert worden, ein Großteil der Deutschen befürwortet eine stärkere militärische Führungsrolle der Bundesrepublik Deutschland in Europa. Ich bin mir nicht sicher, ob das vollumfänglich in der Politik angekommen ist, dass daraus eine stärkere militärische Führungsrolle resultiert, die eingeklagt wird und die man aber auch übernehmen muss, weil man halt momentan in der luxuriösen Situation ist, dass man als einziges europäisches Land wirklich das Geld hat, auch zu diesen stärksten konventionellen Streitkräften zu kommen. Und da habe ich meine großen Zweifel. Ich will Ihnen ganz kurz illustrieren, warum ich meine großen Zweifel habe. Und das ist diese ganze vermaledeite Diskussion über die Deterrence Force in der Ukraine.
Für den Fall, dass ihr euch jetzt fragt, was das eigentlich ist, diese Deterrence Force, so ging es mir nämlich beim ersten Hören, das ist ganz einfach die Abschreckungskraft. Also letztlich geht es hier um die Frage, wer sichert einen eventuellen Waffenstillstand in der Ukraine? Sind dann auch deutsche Truppen involviert?
Also wenn die Ukraine, wie uns deutsche Politiker immer versichern, so existenziell ist für die Sicherheit Europas, dann kann ich mich nicht aus der ganzen Frage, was machen wir da on the ground, wenn es sozusagen irgendeinen Waffenstillstand gibt, einfach raushalten. Das ist das falsche Signal. Und das ist in zweifacher Hinsicht das falsche Signal. Zum einen unterfüttert das irgendwie materiell nicht diese Aussage, dass die Sicherheit der Ukraine existenziell ist für die Sicherheit Europas. Zum zweiten aber, wenn die Sicherheit der Ukraine so existenziell ist für die Sicherheit Europas und ich als Bundesrepublik Deutschland, der zweitstärkste Unterstützer, by the way, in absoluten Zahlen der Ukraine, nicht bereit bin, dort mich an einer Deterrence Force in der Ukraine zu beteiligen, was für ein Signal sende ich dann eigentlich an die baltischen Staaten aus? Also nur die Tatsache, dass 1949 einige Staaten ein Stück Papier unterschrieben haben, wo es einen Artikel 5 gibt, den wir 1955 sozusagen mit übernommen haben, als wir in die NATO eingetreten sind, bedeutet doch nicht, dass die Situation dann der Bereitschaft der Verteidigung dieser drei Länder eine andere ist, als die Bereitschaft sozusagen die Ukraine so zu sichern, dass es keinen russischen Angriff mehr gibt. Ich hoffe, ich habe das jetzt sozusagen von der Logik her klar ausgedrückt. Ja, wenn die Bereitschaft nicht existiert, und das ist ja halt das Problem politisch, wenn die Bereitschaft nicht existiert, das Risiko einzugehen, gegebenenfalls bei dieser Deterrence Force eine militärische Auseinandersetzung mit russischen Truppen zu haben, warum soll ich die denn riskieren im Baltikum? Ja, und ich glaube sozusagen mental, und das ist so mein Punkt, deswegen habe ich gesagt, wir haben alle Instrumente in place. Ne? Und jetzt kann man sich darüber streiten, geht es schnell genug, sind das die richtigen Waffensysteme, ist das die richtige Struktur der Bundeswehr? Alles geschenkt. Die Frage ist nur, ist die Politik mental darauf vorbereitet, was es eigentlich bedeutet, wenn wir wirklich die stärkste konventionelle Armee in Europa haben. Daraus resultiert eine Verantwortung. Und ich würde sagen, bis zum heutigen Tag hat man es nicht sehr klar, was diese Verantwortung eigentlich in konkreto bedeuten würde am Schluss. Und jetzt kommt der letzte Punkt, und das ist sozusagen meines Erachtens die größte Baustelle. Ich bin in dem Vortrag nicht darauf eingegangen, aber ich glaube, es wird Ihnen offensichtlich sein, warum ich den erwähne. Weil wir reden immer von der Zeitenwende und gucken dann halt auf die Bundeswehr und stellen die Frage, was passiert da gerade, wie viel Geld haben sie, was tun sie und pipapo und bla bla bla. Für mich ist das mit der Bundeswehr eigentlich nur so ein kleiner Teil der Zeitenwende. Die eigentliche Zeitenwende, die haben wir noch vor uns. Die kommt aus Ihrer Bevölkerungsumfrage sehr gut hervor, dass sozusagen große Teile der Bevölkerung diese Zeitenwende mental schon vollzogen haben. Aber ich glaube, sozusagen im politischen Raum ist sie noch nicht da. Das ist nämlich die Frage, wie kriegen wir diese Gesellschaft resilient? Also letzten Endes, um es wirklich kurz zu machen, weil ich schon viel zu lange rede, letzten Endes die Frage, wie kriegen wir eine deutsche Gesellschaft, die bereit ist, den Preis zu zahlen, und damit meine ich den politischen und den ökonomischen Preis über einen längeren Zeitraum, den eine mögliche Auseinandersetzung im Rahmen der Bündnisverteidigung nach sich ziehen würde. Weil ich würde mal sehr zugespitzt die These formulieren, und ich hoffe, der Militärhistoriker Neitzel springt mich danach nicht an, dass Kriege an zwei Stellen verloren werden. Einmal auf dem Schlachtfeld und einmal möglicherweise an der Heimatfront. So, und wenn die Bevölkerung der Bundesrepublik Deutschland sozusagen in ihrer Gänze oder in ihrer Mehrheit nicht bereit ist, den Preis zu zahlen, den diese Politik und den eine mögliche Auseinandersetzung im Rahmen einer Bündnisverteidigung nach sich ziehen würde, dann wird die Bundeswehr auch nicht lange ihren Auftrag erfüllen können, weil sie ist darauf angewiesen, dass sozusagen die Unterstützung von zu Hause dauerhaft und permanent ist. Und ich glaube, in dieser eigentlichen Zeitenwende sind wir noch gar nicht. Ja, das ist etwas, was noch ansteht und was hoffentlich sozusagen demnächst irgendwie stärker Fahrt aufnimmt, weil, sehr zugespitzt formuliert, wenn diese Zeitenwende nicht kommt, ist die kleinere Zeitenwende sinnlos. Meine Damen und Herren, ich habe versucht, so ein bisschen meine Gedanken zu dem strukturellen Wandel, die Frage, wie Deutschland darauf reagiert und wo offene Fragen meines Erachtens sind, bei der Frage sozusagen, wie sieht die Zukunft deutscher Sicherheits- und Verteidigungspolitik aus, Ihnen darzulegen. Ich weiß, da sind viele Lücken, vieles war sozusagen mit einem groben Pinselstrich gezeichnet, aber ich glaube, das ist auch dem zu schulden und damit will ich mich gar nicht beschweren, aber dass das Thema natürlich auch breit war für 45 Minuten. Und ich danke Ihnen trotzdem für Ihre Aufmerksamkeit.
Sagt Carlo Masala am 23. September 2025 in Potsdam in seinem Vortrag für das Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr. Der Vortrag hieß, wie gehört, zwischen Putin und Trump, wie weiter mit der deutschen und europäischen Sicherheitspolitik. Falls ihr weiterlesen wollt zum Thema, die von Masala angesprochene Bevölkerungsbefragung mit dem Titel Deutschland in der militärischen Führungsrolle, die findet ihr in den Shownotes bei uns. Und falls ihr weiter hören wollt, ebenfalls zum Thema, die nächste Ausgabe des Hörsaals, die kommt von der Sicherheitsexpertin Florence Gaub. Europas Umgang mit Russlands Aggression, so heißt dieser Hörsaal. Und noch ein Tipp in eigener Sache, falls ihr uns mal kennenlernen wollt, also den Hörsaal live und in Aktion, wir fahren nach Halle zum Silbersalz-Festival. Das beschäftigt sich mit Wissenschaft und Medien. Für uns wird der Informatiker Tim Landgraf dort ein Live-Hörsaal geben. Er wird vortragen zur Frage, was KI mit einem Bienenvolk zu tun hat. Sein Vortrag heißt Vom Bienenstock zu Skynet, wie KI unsere kollektive Intelligenz verändert. Das Silbersalz-Festival, das geht vom 29. Oktober bis zum 2. November 2025. Der Eintritt ist frei. Unser Hörsaal samt Vortrag findet dort statt am Freitag, den 31. Oktober. Wenn ihr also Lust habt auf ein Wissenschaftsfestival Halloween, dann kommt rum, wir freuen uns. Bis dann!
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu. In der Deutschlandfunk-App.